guten Abend und willkommen bei Sachzwang FM. Sachzwang FM heute wieder zu einem leidigen Thema. Vom Anstand der aufständischen Muslime. In der ersten Stunde werden wir einen Vortrag von Joachim Bruhn hören über den Fetisch Palästina bzw. über die unheimliche Verwandtschaft des arabischen und deutschen Antizionismus und seine Geschichte. In der zweiten Stunde dann ein Essay von, wie heißt die gute Frau? Natascha Wilting. Dieses Essay hat den Titel
Psychopathologie des Islam, Innenansichten des ungeglaubten Glaubens.
Am Mikrofon ist Dr. Indoktrinator und der wünscht erbauliche Unterhaltung.
Wer sich erinnert, der weiß vielleicht noch, dass in Ihringen am Kaiserstuhl, wo vor 33 eine der größten jüdischen Gemeinden in Südbaden lebte, dass auf diesen Friedhof massenweise Steine umgestoßen wurden und dass auf die Mauern des Friedhofs geschrieben wurde, SS Saddam Hussein siegt. Dass also eine Verbindung hergestellt wurde, direkte Verbindung hergestellt wurde zwischen dem Kampf des arabischen Ultranationalismus oder wie Franz Fanon einmal sagte, Schmalspurfaschismus und dem deutschen Nazifaschismus, dass also hier eine historische Koalition beschworen wurde, deren Geschichte heute Abend auch Thema sein soll und die teilweise zu wenig bekannt ist, teilweise aber auch interessiert verschwiegen wird, damit die Linke eben beim Antizionismus das gute Gewissen zur schlechten Tat auch bewahren kann. Zeitgleich zu diesen Ereignissen in Iringen am Kaiserstuhl, als handelt es sich um eine koordinierte Aktion, gab es hier im Radio Dreieckland massive antisemitische Propagandaaktionen, wurde auch eingeladen, ein bekannter Nazifaschist, um sich mit einem ebenso bekannten Antizionisten, ehemals Mitglied des 2. Juni, über die beste Methode zu unterhalten, Israel auszuradieren. In dieser Diskussionsveranstaltung im Radio Dreieckland, was dann nachher durch einige Kritiker ausgelöst, zu einer Radioübersetzung bei RDL führte. Die Texte dazu sind nicht nur von lokalhistorischem Interesse und können in diesem Buch ebenfalls nachgelesen werden. Darin zeigte sich eine merkwürdige Interaktion und große Koalition zwischen Linken und Rechten, zwischen sogenannten extremen Linken, die aber in Wirklichkeit nur Stalinisten waren, und wirklichen und extremen Rechten, die tatsächlich Nazifaschisten waren. Dies alles unter dem Applaus einer wie immer schweigenden Mitte, die sich von ihren Extremen ihre eigene Zukunft vorführen lässt. Diese Interaktion zwischen den Linken und den Rechten, dieses gegenseitige sich Hochspielen der verschiedenen Fraktionen der Volksgemeinschaft unter der Ägide des Staates, das ist ein Prozess, der bis heute fortdauert und andauert. Wenn Gerhard Schröder eine neue Normalität beschworen hat, geht es genau in diese Richtung. Er definiert diese neue Normalität als eine Politik ohne Illusionen, ohne Sentimentalitäten, offen, vertrauensvoll, engagiert, aber ohne unsere beträchtlichen Eigeninteressen zu verleugnen. Im selben Maße wie nach 1989 die Souveränität Deutschlands zur Gänze wiederhergestellt worden ist, also man erinnert sich ja, dass vor 1989 die Alliierten Gott sei Dank noch ein bisschen Vorbehalt hier ausüben konnten, dass es zwar immer wieder Schritte gab zur normalen Souveränität, mündend dann in den 68er Notstandsgesetzgebungen nach innen, aber dass die volle Souveränität nach außen nach 1989 sich voll und ganz Bahn gebrochen hat und im Zuge dieser vollen Souveränität nach außen bricht sich auch nach und nach ein neues Verhältnis zu Israel Bahn. Mit dem geheuchelten Philosemitismus, der deutsche Politik 40 Jahre lang bestimmte, wird nach und nach abgeschlossen und die alte, historisch-traditionelle, äußerst feindselige Haltung Deutschlands gegen Juden und auch gegen ihren Staat, oder ergo auch gegen ihren Staat, tritt wieder zutage. Und heute Abend soll nun eben Thema sein, einerseits diese historische Koalition zwischen deutschem Faschismus und arabischem Schmalspurfaschismus wieder in Erinnerung zu rufen und eben zweitens einige Kritiken zu wiederholen, die an dem linken Flügel dieser Koalition in den letzten Jahren entwickelt worden sind. Um es zu illustrieren, was ich meine, möchte ich Ihnen ein Plakat zeigen aus Nürnberg, wo die Parole Krieg, den imperialistischen Krieg, man sich mit dem palästinensischen Befreiungskampf solidarisieren möchte. Und hier unten finden wir das altbekannte Logo der antifaschistischen Aktion. Also es ist klar, möchte man sagen, nichts natürlicher, als dass eine antifaschistische Aktion das Objekt ihrer Aktionen im Staat Israel findet, denn bei diesem handelt es sich offenkundig um nichts anderes als um Faschismus, wie er sich ausagiert in den Aktionen israelischer Soldaten auf der Westbank. Den israelischen Staat für einen faschistischen zu halten, das war der typische linke Trick, mit dem nach der schlechten Aufhebung der 68er-Bewegung eine ganze Masse von maoistischen, stalinistischen, trotzkistischen, anderen Kleingruppen versuchte, hier Stimmung zu machen. Auch der extreme Flügel, also der bewaffnete Stalinismus der Roten Armee-Fraktion, bildet da keine Ausnahme, wenn etwa sogar Ulrike Meinhof glaubte, vom Moshe Dayan Faschismus schreiben zu können. All diesen verschiedenen Fraktionen, und ich will jetzt nicht herunterbeten, wie diese antizionistische Orientierung in der Linken nach 68 entstanden ist. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass egal mit welcher spezifischen Begründung dies geschah, doch immer eine gewisse identische Grundhaltung in dieser Israel-Feindschaft zutage trat, die vielleicht sich auch am besten illustrieren lässt mit diesem Titelblatt der Zeitschrift Dynamo. Das ist eine Dritte Weltzeitschrift mit Schwerpunkt Nahe Mittlerer Osten. Dieses Machwerk wird gefördert von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Man sieht also hier achtmal den Umriss Palästinas, beginnend links oben 1900 und mündend hier unten 2000. Man sieht ganz klar, um 1900 ist Palästina ein grünes Land. Hier blüht es richtig lebensbejahend. Hier ist also das nackte Leben am Sprießen. Und dann macht sich hier 1917 langsam ein lebensbedrohlicher, grauenhafter Gilb breit, ein tödliches Grau, das alles grün unter sich erstickt und begräbt. Und man sieht nur, wie dieses Grau krebsartig, metastasenförmig Und es ist ja ein der Stereotypen des Judenhasses, die Juden für zersetzend, also quasi karzinogen zu halten, wie also dieses Grau immer weiter sich hineinfrisst in das lebensbejahende Grün. Und dann 1967 ist der Tod allgemein und alles ist grau und offenkundig alles tot. Aber jetzt haben wir die Intifada und ganz zaghaft beginnt es, wie im Frühling die ersten Knospen, beginnt es hier wieder leicht grün zu sprießen. Das heißt also, noch ist Hoffnung. In dieser Bildersprache drückt sich meines Erachtens am besten aus, wie sich ein Antisemitismus, wenn er sich an Israel versucht zu illustrieren, vor jedem politischen Programm und vor jeder genauen Artikulation ausdrückt. Und nun gibt es eine Tendenz, der ich auch heute Abend widersprechen möchte, eine Tendenz unter der Linken, sich mit dem Antisemitismus zu beschäftigen, die sozusagen den Antisemitismus für das eine hält und den Antizionismus für das andere. Vielmehr möchte ich darauf hinweisen, dass Antisemitismus und Antizionismus von Anbeginn an zwei Aspekte einer einzigen Medaille gewesen sind. Die Nazis haben seit 1920, seit es die ersten Ausgaben des Völkischen Beobachters gibt, kontinuierlich die Entwicklung und die Staatswerdung Israels kommentiert. Und der Hauptexperte dieser laufenden Kommentare, das war Alfred Rosenberg, auch bekannt geworden als Autor des Buches Der Mythos des 20. Jahrhunderts, eine der großen Nazi-Bibeln der 20er und 30er Jahre. Und dieser Alfred Rosenberg fasst dann die besten seiner Aufsätze aus 1938 zusammen in einer Schrift mit dem Titel Der staatsfeindliche Zionismus. Wie kann man auf die Idee kommen, dass Zionismus staatsfeindlich ist und ihn dafür kritisieren, wo doch dieses Staatsaufbauprojekt doch offenkundig in die Gründung eines Nationalstaats mündete? Um das zu erklären, möchte ich kurz abreißen, wie Moshe Postone Antisemitismus erklärt hat. Das will ich nur ganz kurz halten, weil ich hoffe, dass dieser nun 20 Jahre alte Aufsatz sehr vielen in den Grundzügen vertraut sein wird. Möchte aber auch bei der Schwäche dieses Aufsatzes hinweisen, die uns dann dazu führt, erklären zu können, warum Alfred Rosenberg den Zionismus für staatsfeindlich erklärt. Bekannt ist ja, dass Moshe Postone die gängigen antisemitischen Projektionen aus dem Verhältnis von Tauschwert und Gebrauchswert entwickelt, so wie Marx im Kapital das Verhältnis beider Aspekte, wie sie in der Ware beschlossen sind und wie sie sich nachher im Verhältnis Ware und Geld auch veröffentlichen, dargelegt hat. In diesem Verhältnis von Gebrauchswert und Tauschwert ist beschlossen ein Verhältnis von Konkretion und Abstraktion, von besonderem praktisch sinnlichem und allgemeinem gesellschaftlichen. Und es zeigt sich nun, dass in dieser Veröffentlichung des in jeder Ware innewohnenden Gegensatzes von Tausch und Gebrauchswert im Verhältnis von Ware und Geld zugleich ein Verschleierungsmechanismus angelegt ist, indem das gesellschaftliche Verhältnis, das Wert genannt wird, sich in Form des Geldes dinglich darstellt, scheint all das, was Abstraktion ist, ganz auf die Seite des Geldes zu fallen und scheint all das, was grün, konkret, lebensbejahend und gebrauchswert ist, ganz auf die Seite des sinnlich besonderen einzelnen ökonomischen Dings zu fallen. Postone zeigt, dass man Antisemitismus in seinen ideologischen Gestalten nicht verstehen kann, wenn man nicht ihn unmittelbar zurückführt auf die marxische Wertungsanalyse, dass der Marx richtig gelesen nichts anderes ist als ein Gegengift gegen die antisemitischen Projektionen. Und er zeigt weiterhin, dass der Antisemitismus nicht nur die Abstraktion, wie er sie im Gelde ganz unverständlich anglotzt, dem Juden zuschreibt, sondern zugleich auch dasjenige, was über das Geld selbst noch einmal übergreift, nämlich den abstrakten Prozess der Selbstverwertung des Kapitals. Das ist erstmal als kurze Zusammenfassung der ökonomischen Grundlagen antisemitischer Projektion und dann auch konkreter Tötungsabsicht und Vernichtungswünsche gegen die Juden. Postone vergisst allerdings bei seiner Analyse, dass es nicht nur im Antisemitismus um einen ökonomischen Projektionsmechanismus geht, sondern zugleich um einen politischen. Merkwürdigerweise kommt er am Ende seines Aufsatzes dazu, sich von der Verwestlichung der Bundesrepublik, von dem Umsichgreifen eines legalistischen Verständnisses von Staat und Verfassung, eine Besserung des in der Ökonomie beschlossenen Verhältnisses zu erhoffen. Daran zeigt sich, dass selbst diese für das Verständnis des Antisemitismus absolut avantgardistische und revolutionäre Position noch einem gewissen Mangel verhaftet ist. Ich möchte diesen Mangel jetzt mal rein definitorisch benennen als eine ökonomistische Reduktion des Wertbegriffs. Oder anders gesagt, Wert, das, was er nachher untersucht, Verhältnis Warenform, Kapitalform. Wert ist allererst bei ihm ein ökonomisches Thema. Und Wert ist nicht, wie es mit Marx zu artikulieren wäre, Wert ist nicht dasjenige, was überhaupt erst die Konstitution sowohl ökonomischer wie auch politischer Gegenständlichkeit mit sich bringt. Anders gesagt, es kann keine Warenform geben ohne eine Rechtsform. Es kann keine Kapitalform geben ohne eine Staatsform und es kann keine Geldform geben ohne eine Subjektform. Man kann das Ökonomische vom Politischen nicht trennen. Es ist gleich ursprünglich auf den Wert als oberste Kategorie der Vermittlung bezogen. Und das muss auch so sein, denn was vermittelt Wert schon? Wert vermittelt nichts anderes als sowohl die Polarität zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten, wie auch die Polarität zwischen Herrschenden und Beherrschten. Es ist das Dritte der Vermittlung, sowohl in ökonomischer als auch in politischer Hinsicht. Darum sind alle Kategorien der Kritik der politischen Ökonomie immer sowohl ökonomische wie zugleich notwendigerweise politische Kategorien. Wenn Postone jetzt in seinem berühmten Aufsatz eine Untersuchung gibt, eine Art Phänomenologie des Judenhasses, so wie er sich ökonomisch bebildert, dann ließe sich mit gleichem Recht auch eine Phänomenologie des Judenhasses geben, so wie er sich politisch bebildert. Und so ist es kein Wunder, dass eine der allerersten kompakten, programmatischen, philosophisch durchgearbeiteten judenhasserischen Schriften in Deutschland, die Schrift des Philosophen Johann Gottlieb Fichte, Reden an die deutsche Nation von 1806, nicht nur das komplette Spektrum der ökonomischen Stereotypen bereits enthält, sondern auch das komplette Spektrum der politischen Stereotypen. Hier wird nicht nur unterschieden zwischen deutscher Arbeit und abstrakt raffendem Kapital, hier wird auch unterschieden zwischen einem abstrakt mechanischen Staat und einem konkreten, einem organischen Staat. Dieselben immer bipolare und binären Stereotypen, die die ökonomische Analyse schon erweist, kehren an der Gestalt des politischen Themas ganz genau in gleicher Weise wieder. Man könnte das nun in extenso weiterverfolgen bis in die Gegenwart, bis dahin eben, dass gesagt wird von führenden Antizionisten aller Fraktionen, Israel, das sei ja kein Staat, sondern nur ein Gebilde, etwas, was keine Wurzeln hat, keine Tradition hat, was praktisch wie eine okkupationssüchtige Armee aus dem Weltraum einschwebt und sich auf diesem Fleckchen Erde Palästina niederlässt. Interessant ist allerdings dabei, dass wenn man nun konkret auf den faschistischen Antizionismus eingeht, dass bei den Nazis der ökonomisch nicht begründete, sondern nur legitimierte natürlich, der ökonomisch legitimierte Judenhass immer mit diesem politisch legitimierten in eins geht. Adolf Hitler hat in der ersten Rede, die von ihm historisch überliefert ist, eine Rede, die er 1919 gehalten hat, im Hofbräuhaus in München, eine dreiseitige faschistische Analyse der Balfour Declaration gegeben, also der jener Erklärung, mit der das englische Imperium die Staatsgründungspläne des zionistischen Kongresses legitimierte. Und da sagte er, ein Volk, das nicht zu produktiver Arbeit fähig ist, ist auch nicht zum loyalen Gehorsam fähig. Produktiv arbeiten und staatsloyal sich verhalten. Das sind die beiden Bestimmungen, die die Nazis, weil sie sie an den Deutschen produzieren wollen, aggressiv, negativ an den Juden terrorisieren als einen Mangel und dort verfolgen. Also in der klassischen Analyse von Boston ist dieser Mangel in einer ökonomischen Reduktion des Wertbegriffes ausgesprochen. Ich denke allerdings, dass man nicht länger mehr davon ausgehen kann, dass der Staat ein reiner Überbau des Kapitals ist, dass das Politische eine reine Ableitung des Ökonomischen ist, sondern dass beides, Kapital und Staat, Herrschaft und Ausbeutung, gleich ursprünglich sind und mit der Marx-Analyse erfasst werden. Wenn man jetzt anguckt, welche Stereotypen und welche Projektionen in der narzisstischen Kommentierungsweise des Staatswerdungsprozesses Israels anzutreffen sind, dann wird man unschwer auf das ganze Bild und Pamphlet und Wortarsenal stoßen, das die deutsche Linke nach 1970 breit angezogen ist. Ich kann in der Diskussion noch entsprechende Zitate vorlesen, aber das ist meistens derart unappetitlich. Ich sage nur, man findet solche Polemiken auch von Leuten, die heute im Planungsstab des Auswärtigen Amtes sitzen und Joschka Fischer in Sachen Kosovo gut beraten. Gerhard Schmierer, damals Chef des KBW, hat in der Strategischen Kommission für Klassenkampf dieses KBW sich da immer sehr einschlägig geäußert und die Karriere eben vom Street-Fighting Antizionismus zum staatstragenden und staatsplanenden Antizionismus ist hier nachzuweisen. Jedenfalls ist immer die Kritik an Israel die, Israel sei kein historisch gewordener, kein organischer Staat, ein Staat, der keine Geschichte habe. Es ist interessant, dass in dieser Projektionsleistung zugleich das weggeschoben wird, was man am Beispiel Israels über die Konstitution bürgerlicher Staatlichkeit als solcher lernen könnte. In Mitteleuropa war es ja so, dass das In-Eins von Zentralisierung des absolutistischen Staates als Übergangsform der Kapitalherrschaft politisch betrachtet, parallel verlief mit dem, was Marx die ursprüngliche Akkumulation bezeichnet. Das ist also ursprüngliche Akkumulation und ursprüngliche politische Zentralisation eins in eins gingen, parallel vor sich gingen. Und so mochte es dann so aussehen, als sei in diesem Prozess nichts anderes als ein kontinuierlicher, auf Tradition sich stützender, vermittelter, organischer Übergang feudaler in kapitalistische Gesellschaften gelungen. Der jüdische Staat hatte diesen strategischen Vorteil natürlich von Anfang an nicht. Und so sah sich Theodor Herzl in seinem Buch Der Judenstaat 1896 gezwungen, für die jüdische Staatlichkeit eine Begründung ganz eigener Art heranzuziehen, nämlich, dass der jüdische Souverän sich selbst konstituiert nach der Art, wie sich Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht. Eine sich selbst begründende, sich auf nichts anderes außer denn sich selbst berufende Form von Staatlichkeit. Ich habe gesprochen von den Unkosten, Gründung von Staatlichkeit mit sich bringt. Kollateralschäden insoweit, als natürlich die Gründung einer bürgerlichen Gesellschaft in einem feudalen Raum zu einer Art von Konflikt führen muss, die diese Formen annimmt. Also ich kann jetzt nicht die Analyse hier referieren, die Daniel Dinner in seinem Buch Gewalt und Tausch im Vorderen Orient gemacht hat, um diese Formen von Gewaltsamkeit und Massakergewalt zu erklären. Jedenfalls ist es so, dass in diesen feudalen Gesellschaften die Bedeutung von Grund und Boden als mehr als nur Privateigentum, nämlich als Terrain einer Staatlichkeit, nicht bekannt ist. Das war auch der Grund dafür, dass in den 20er Jahren gerade so viele Großgrundbesitzer das Land verkauft haben an die Jewish Agency und dann sie selber die Verlachen, denen das nicht gehörte, die nur Pächter waren oder Tagelöhner waren, von diesen Ländereien vertrieben haben. Das ist der Konflikt zweier Produktionsweisen, einer kapitalistischen und einer feudalen. Und da kommt es zu denselben Erscheinungen wie in der Kapitalisierung Europas, als was weiß ich, die britischen Wollbarone und Wollkapitalisten, um eben da Schafe zu züchten, ganze Ländereien im Zuge des Bauernlegens ganze Ländereien leerräumen, um da eben ihre Schafe weiden zu lassen. Die Bauern hatten in dem Sinne kein Recht an ihrem Eigentum, die hatten nur möglich tradierte Gewohnheitsrechte. Und jetzt kamen die Kapitalisten an, und hinter jedem Kapitalisten geht immer ein Jurist, und hat dieses schriftliche Recht dargelegt, was ein Enteignungsrecht gewesen ist. Und diese Enteignung etwa, die Marx beschreibt, das Bauernlegen in England, das ist mit all dem, was dazu gehört, Massaker, Gewalt, Brandschatzung und Mord, genau aus diesem Konflikt zweier Produktionsweisen erklärbar. Und jeder, der das anders sieht und hier böse Mächte am Werke sieht, der möchte genau bestimmte Arten von despektierlichen Zuschreibungen an die Juden loswerden. Was eben typisch ist, ist das selektive Gedächtnis vieler Leute für die Gewalt, die von Israel ausgeht. Bekannt ist ja dieses Massaker von Shabra und Shatila 1982, wo eben libanesische christliche Falange-Milizen in diesen Flüchtlingslagern dieses Massaker anrichten und die israelische Armeeführung Sharon guckt zu. Das gilt ja gemeinhin als ein Beweis für eine auserlesene jüdisch-israelische Schlechtigkeit und Massakergesinnung. Muss man aber wissen, woher diese christlichen Falange-Milizen gekommen sind. Die kamen überwiegend aus einer kleinen Stadt, kleinen Küstenstadt nördlich von Beirut, wo die PLO, die ja immerhin auch nicht nur ein Opfer, sondern ein Faktor war der libanesischen Innenpolitik, wenige Jahre zuvor ein Massaker angerichtet hatte mit 300 Toten. Es handelt sich also um einen einfachen Rachemechanismus und nicht einen Ausdruck israelischer Schlechtigkeit und so weiter und so weiter. Also man kann sich mit diesen historischen Beispielen gegenseitig bombardieren, das führt zu nichts. Was zu was führt, ist, dass man sich erstmal fragt, was ist ein bürgerlicher Staat Wie ist sein Verhältnis zum Territorium, auf dem man sich erhebt? Wie ist das Verhältnis eines politischen Territoriums zu einem ökonomischen Territorium? Und warum konnte diese Staatswerdung Israels in diesen, auf den Trümmern des Osmanischen Reiches, wo nur eine Feudallandschaft bestand, überhaupt gelingen? Da hat man eine ganz einfache materialistische Erklärung und braucht keine bösen Mächte mehr. Und statt nun an dieser Begründung von Staatlichkeit etwas zu lernen für die Konstitution von Staatlichkeit überhaupt, statt nun an der Staatswertung Israels die Kosten von Staatlichkeit nur überhaupt und auch der höchsteigenen Deutschen zu begreifen, wird es nun gleichsam abgespalten und wird diese Konstruktion für eine absurde, in sich selbst gar nicht schlüssige und haltlos sinnlose Konstruktion bezeichnet. Obwohl Herzl in dieser Konstruktion von Münchhausen nichts anderes abbildet, als genau das, was die bürgerliche Staatslehre Europas etwa um 1500 selber zur Begründung heranziehen musste, eines Übergangs einer feudalen, ständischen, traditionsgebundenen Ordnung zu einem modernen, absolutistischen Zentralstaat. Etwa Niccolo Machiavelli, dessen Buch Der Fürst hier ein einschlägiges Material ist, sagt über den neuen Staat nichts anderes aus. Er sagt, es muss ein Staat sein, der sich auf nichts anderes gründet, als auf den Willen eines einzigen Menschen, der seinen Willen unmittelbar allgemein setzt. Das ist also bei Machiavelli auch enthalten und der Herzl tut und tat nichts anderes, als diese Begründung zu übertragen auf sein Staatsgründungsprojekt. Anders gesagt, weil in der Gestalt der israelischen Staatswerdung die Unkosten von Staatlichkeiten überhaupt wiederkehren, darum muss der Antisemitismus, der an der Idee eines guten, organischen Volksstaates orientiert ist, dieses als ein grauenhaftes Antibild jeder Staatlichkeit abwehren. Historisch ist es so, Israel als eine der letzten Nationalstaatsgründungen spielt nur im Prozess von Ungleichzeitigkeit den übrigen Gesellschaften das wieder, was sie bereits durchgemacht haben. Diese Ungleichzeitigkeit ist es, die diese Grausamkeiten, die angeblich dem spezifisch jüdischen Wesen zuschreiben lässt, lassen sich eben durchschauen auf diese Konstitution der Staatlichkeit als solcher. Ich will nun keinen großen Exkurs halten über die Geschichte Israels. Ich möchte nur mal zurückkommen auf einen ganz besonderen Aspekt, der auch wiederum in diesem Bildchen hier angesprochen ist. Dieser Umriss scheint ja eine festgefügte, durch nationale Grenzen bestimmte Identität, politische, territoriale Identität Palästinas auszudrücken. Also jeder kennt diesen Umriss, entweder mit oder ohne Israel. Und es ist klar, dass dieser Umriss genauso wie das französische Hexagon der Deutschland in seinen jeweiligen Grenzen eben zur Identität und zum Wissen über die Identität von anderen gehört. Aber dieser Umriss ist eine glatte Lüge. Insbesondere für das erste Bild, nämlich die Jahreszahl 1900. Es wird in allen antizionistischen Pamphleten planmäßig unterschlagen, was der geografische Raum und was die politischen Formen gewesen sind, in denen sich das israelische Staatsgründungsprojekt überhaupt platziert. bis 1918, bis zu dem den Versailler Vertrag begleitenden Frieden von Sèvres, war dieser gesamte Raum von Istanbul bis Kairo Teil des Osmanischen Reiches. Und dieses Osmanische Reich, dieses Osmanische Imperium war in einer gesellschaftlichen Verfassung, die sich in keiner Weise vergleichen lässt mit europäischen bürgerlichen Nationalstaaten mit kapitalistischer Produktionsweise. Das Osmanische Reich war vielmehr eine Form der orientalischen Despotie, eine Form der Clanherrschaft, eine Form des Feudalwesens, eine Gesellschaft ohne Privateigentum der breiten Massen der Bevölkerung, eine Gesellschaft, in der die breiten Massen der Bevölkerung etwa als Bauern, als Felachen, mit diesem Land nur vom Großgrundbesitzer temporär belehnt worden sind. Es gab dort keine Bauern in dem Verstande, wie man es aus Europa als eigenwirtschaftende Bauern bekannt ist. Und in diesem Imperium der Osmanen gab es auch keine Nationalstaaten, sondern es gab Verwaltungsbezirke, sogenannte Vilayets, mit denen also von Istanbul aus die jeweiligen Regionen kontrolliert wurden und diejenigen politischen Gebilde, wie sie heute als Irak, Syrien und so weiter bekannt sind, folgen zu einem gewissen Teil diesen alten Verwaltungsgrenzen der Osmanen. Und dieser Umriss nun, um darauf zurückzukommen, ist deswegen eine Lüge, weil in den alten osmanischen Verwaltungsbezirken der gesamte Bereich mit Jordanien von Damaskus aus regiert wurde und die Verwaltungseinheit sozusagen bezeichnet werden müsste als das hier, als Jordanien, als ein Teil von Syrien. Und so ist es auch heute noch im Verstande etwa des syrischen Schmalspurfaschismus, wenn in den offiziellen Karten, die die syrischen Schüler benutzen, der gesamte Raum Palästina plus Jordanien als ein Teil von Großsyrien dargestellt wird, weil die Familie Assad eben einen Anspruch darauf erhebt, dieses alte osmanische Verwaltungsgebiet als ein Staatsprojekt eigener Ordnung für sich zu reklamieren. Also, es gibt das gar nicht. Es gibt nebenbei auch keine Palästinenser, sondern es gibt bestenfalls auf dem Gebiet der Westbank lebende Araber. Diese Bezeichnung für die auf der Westbank lebenden Araber als Palästinenser ist selbst nur ein Teil dieser Staatsgründungspolitik und dieser Bildung von Nationalitäten, diesmal ausgehend von den führenden Clans auf der Westbank, zu denen auch der Yasser Arafat gehört und von deren bekanntesten nun im Weiteren etwas die Rede sein soll. Es ist ja nicht so, dass der Befreiungskampf des palästinensischen Volkes jemals eine ganz und gar unschuldige, rein berechtigte Rebellion gegen äußere Gewalt und Okkupation gewesen wäre. Es ist vielmehr so, dass schon von Anfang an dieser Protest gegen die jüdische gegen die israelische Staatsbildung von ganz starken antisemitischen Gefühlen, wie sie im Islam bis heute gängig sind, man sieht nur den Khomeini-Staat, motiviert wurde und dass diese starke antisemitische Grundhaltung es gewesen ist, die auch in den 20er Jahren zum Scheitern des Projekts einer gemeinsamen kommunistischen Partei aus palästinensischen und jüdischen Arbeitern führte. Als nämlich 1929 es in Hebron zu einem Pogrom gekommen ist, und zwar zu einem Pogrom nicht etwa an Siedlern oder an Einwanderern, sondern an Teilen jener jüdischen Gemeinde, die dort seit Jahrhunderten ansässig war, da wollte die KP, wollten die palästinensischen Fraktionen in dieser KP dieses Pogrom unbedingt als einen Ausdruck einer antikapitalistischen Grundhaltung verstanden wissen. Und auf dieser Orientierung baute nun die Politik des relevanten Teils der palästinensischen, man kann nicht sagen Großbourgeoisie, eher Latifundistas, also Großgrundbesitzer, auf. Eine der führenden Großgrundbesitzfamilien in Palästina war die Familie der Husseinis. Und auch Arafat ist ein Sprössling dieses Familienclans, wobei es sich eben nicht um Familien im europäischen Sinne des Wortes handelt, sondern wirklich um feudale Clanstrukturen, wodurch die Zugehörigkeit zu einer Familie bereits gewisse politische, ökonomische und religiöse Positionen von Anfang an verbunden ist. So eben etwa wie in den Aristokratenfamilien des 17., 18. Jahrhunderts in Europa. Der führende Clan, eben der Clan der Husseinis, dem gelang es 1925, das Amt des großen Mufti von Jerusalem zu besetzen. Amin al-Husseini wurde Großmufti von Jerusalem und damit zur zentralsten religiösen Figur zwischen Beirut und Kairo. Mufti heißt Entscheider, also der oberste Entscheider in allen religiösen und sich bis weit in den Alltag hinein erstreckenden Angelegenheiten. Also dieser Großmufti, der nun zur obersten religiösen Instanz wurde, entstammte nicht nur der ökonomisch führenden Familie, sondern er wurde 1932 auch zum Vorsitzenden einer Art gesamtpalästinensischen Partei, nämlich des Arab Higher Committee, also der Vertretung Palästinas vor den Institutionen der britischen Mandatsmacht. Damit war in dieser Person al-Husseini die religiöse, die ökonomische und die politische höchste Gewalt versammelt. Und dieser Husseini beginnt nun kaum, dass er sein Amt angetreten hat, 1930 bereits ans Braune Haus nach München zu schreiben und die NSDAP förmlich mit Bitten darum zu überschütten, also Bitten zu überschütten, sie mögen doch eine förmliche Koalition bilden, eine Koalition sowohl gegen die Briten als auch gegen die Juden. Und dieser Antisemitismus der arabischen Politik zieht sich durch bis in die 60er, 70er, 80er Jahre unter maßgeblicher Beteiligung von Husseini. Ich will nun nicht die gesamte Biografie dieses Menschen herunterzählen, ich möchte mich nur auf drei, vier, fünf eher so Stichworte hier zurückziehen. Das kann man nachher noch in Diskussion vielleicht noch weiter ausführen. Dieser Hussein, dieser Großmufti, muss 1939-40 aus Jerusalem fliehen. Er geht nach Irak. Im Irak beteiligt er sich mit Gruppen, die später die Baath-Partei gründen werden, aus denen wiederum Saddam Hussein hervorgeht, an einem Putschversuch gegen die britische Besatzungsmacht, der zum Ziel hatte, den Irak an die Seite des faschistischen Europa zu ziehen. Der Putsch misslingt nach wenigen Tagen. Ihm gelingt es, über Italien nach Berlin zu fliehen. Seit Herbst 1940 ist er in Berlin anwesend. Er wird zum intimen Freund von Heinrich Himmler. Es gibt verschiedene Fotos, die ihn herzlicher unterhalten mit Adolf Hitler zeigen. Und er versucht sich nun für den Faschismus, der sein eigener ist, in verschiedenen Formen nützlich zu machen. Eine Nützlichkeit, die zum Beispiel dazu führt, dass er daran mitarbeitet, 1942, 1943 in Bosnien-Herzegowina und in Albanien muslimische SS-Divisionen aufzustellen, die eine Stärke von 140.000 Mann erreichen, die zum großen Teil gegen den Kampf diesem großen Teil wird im Kampf gegen Tito eingesetzt werden, aber ein kleiner Teil kämpft auch an der Ostfront. Diesen vier muslimischen SS-Divisionen ist es erlaubt, Feldimame zu haben, also spezielle muslimische geistliche Würdenträger, die hier für die Seelsorge am Moslem sorgen. Derselbe Al-Husseini besucht die Ostfront im Herbst 1942. Es wird ein großer Plan entwickelt, wie man es schaffen könnte, die muslimischen Völkerschaften der Sowjetunion gegen die Moskauer Zentrale aufzuwiegeln und eben das Bündnis der Moslems, gerade auch im Nordkaukasus, Tschetschenen und anders, und hier einschlägig, diese Völkerschaften aufzuwiegeln und auf die Seite der Nazis zu ziehen. Das misslingt, weil der Kriegsverlauf sich eben anders entwickelt. Das ist derselbe Husseini, der verschiedene Versuche macht, einen Rettungsversuch von 10.000 jüdischen Kindern und Frauen von Bulgarien und Rumänien nach Palästina zu organisieren. Also es gab einen Versuch gegen ein kleines Geschäft zwischen zionistischen Organisationen und den Nazis, diese 10.000 zu retten, sie nach Palästina zu führen, und dieser Mufti von Jerusalem, Husseini, hat alles in die Wege geleitet, um diese Aktion zu sabotieren. Es ist so, dass dieser Großmufti Husseini in der ganzen Literatur eigentlich eine verschwindend geringe Rolle spielt. Wenn man nachschaut in der linken Literatur über Palästina, sei es nun Mario Offenberg oder seien es Texte der israelischen Linken, der Großmufti kommt sozusagen kaum vor, als sei er eben nicht diese oberste religiöse, politische, ökonomische Instanz gewesen, und als habe er nicht ein politisches Projekt des arabischen Schmalspurfaschismus repräsentiert. Er selber war sich allerdings genau dessen bewusst, was der Inhalt gewesen seines Bündnisses mit dem Faschismus. Und wenn man etwa hier eine Quelle heranzieht, das ist die Rede des Großmufti gehalten anlässlich der Protestkundgebung gegen die Balfour Declaration November 1943, herausgegeben vom Islamischen Zentralinstitut zu Berlin e.V. Es gibt noch mehr Broschüren und Schriften und Reden dieses Mufti auf Deutsch. Der Mufti sprach auch jede Woche über Radio Berlin nach Arabien hinein, auf Arabisch. So heißt es etwa hier, zitiere: Araber und Mohammedaner, erinnern wir uns daran, dass die Deutschen ebenfalls vom jüdischen Unheil und Unglück befallen wurden. Ein Teil des Preises, mit dem die Juden die Balfour Declaration 1917 erkauften, war, dass sie sich verpflichteten, gegen Deutschland im Inneren Widerstand zu leisten und Unruhen hervorzurufen, um es zur Übergabe zu zwingen. Dies taten sie. Die Schande von Versailles war ebenso ein Unglück für die Deutschen wie für die Araber. Aber das NS-Deutschland wusste, wie es sich von dem Unheil der Juden erretten konnte. Von Deutschland lernen heißt Siegen lernen. Das war die Parole des Mufti, dem es dann merkwürdigerweise gelang, im April 1945, mitten im Zusammenbruch des Faschismus, nach Kairo zu entkommen, wo selbst er sehr wohlwollend empfangen und aufgenommen wurde. Er hatte von seinem früheren Renommee überhaupt nichts eingebüßt. Und er ist nun derjenige, der im Gazastreifen eine Art Regierung dieses Arab Higher Committee anführt, also die offizielle politische Vertretung der Palästinenser, und alles tut, um die Arabische Liga zum Vernichtungskrieg gegen das werdende Israel zu mobilisieren. Es versteht sich, dass die Israelis in keiner Weise geneigt gewesen sind, mit einem solchen Charakter zu verhandeln. Es versteht sich auch, dass sie nicht sehr bereit gewesen sind, mit den Kräften, die dieser Großmufti repräsentierte, zu verhandeln. Die PLO hat sich von diesen Ursprüngen ihrer eigenen Existenz so wenig losgesagt, dass ja gerade der Gründer der PLO, Ahmed Shoukry, eine Art Privatsekretär und linke oder rechte Hand dieses Großmufti gewesen ist. Wir werden sehen, oder man kann zeigen, wie diese Linie in der PLO und in allen Fraktionen der PLO, auch in den maoistischen oder linkssozialistischen Fraktionen, mehr oder weniger gepflogen wird, was ein Autor, der Gerrit Hockmann vor kurzem in seinem Buch über die Geschichte der palästinensischen Linken gezeigt hat, dass man eben das zurückverfolgen kann auf gewisse Initiativen dieses Großmufti an der Universität Beirut in späten 40er Jahren, einen sogenannten unzertrennlichen Bund zu begründen, aus dem viele der politischen Führer der verschiedenen Fraktionen der arabischen Bewegung gekommen sind. Also dieses kurz zu der Frage, dass der deutsche Faschismus im arabischen Raum immer Bündnispartner hatte, dass es immer einen originären arabischen Faschismus gegeben hat, mit entsprechenden antisemitischen Konnotationen, und dass der Blick darauf auch dann deutlicher wird, wenn man den Nazifaschismus nicht nur als ein europäisches Projekt, sondern auch als ein globales Projekt betrachtet. Also der Kampf der deutschen Panzerarmeen unter Rommel in Libyen war der Versuch, den Suezkanal zu erreichen, England von Indien abzuschneiden, das britische Weltreich zu zerschlagen. Es gab, ähnlich wie es mit den Mufti-Verbindungen gab, gab es auch Verbindungen zum angeblichen Friedensapostel Gandhi. Der Faschismus hat versucht, weltweit Bündnispartner zu finden im Kampf gegen das britische Imperium. Und es war glasklar, und entsprechende Äußerungen liegen vor, dass die rommelschen Panzerarmeen, hätte Montgomery sie nicht geschlagen, im arabischen Raum begeistert empfangen worden wären. Ich denke, dass diese Konstellation gerade wieder im Entstehen ist, dass der deutsche Kapitalismus im Zuge seiner vollen Souveränität seine historischen Koalitionen wieder aufbaut, wieder aufnimmt. Das hat man gesehen am Zusammengehen mit den Ustascha-Fans in Kroatien bei der Zerschlagung Jugoslawiens. Das ist halt meines Erachtens war die erste Generalprobe auf dieses Wiederaufnehmen der historischen Koalitionen. Und das wird man jetzt sehen, wenn sich die deutsche Außenpolitik auf, wie Schröder sagte, ihre eigenen Interessen besinnt und Israel, wie einmal der Kindl unterstrichen hat, der ehemalige Außenminister, nur noch einen Maßstab anlegt, nämlich ein Menschenrecht, das für alle gleichermaßen zu gelten hat. Und in dem Zug, um das jetzt zu einem Ende zu führen, denke ich, dass man keineswegs sich als deutscher Linker in eine Art Äquidistanz und gleich und abwartende Haltung zu den beiden an diesem Konflikt beteiligten Fraktionen begeben darf, sondern dass man in der Intifada einen neuen Vernichtungsversuch, eine neue Vernichtungsdrohung gegen Israel erblicken muss, dessen sich Israel mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln auch erwehrt. Ich denke, dass also diese Perspektive zwei Staaten in einem Land, dass diese Perspektive, dass die Zeit dieser Perspektive abgelaufen ist und dass es heute vernünftiger wäre, um das Elend auf der Westbank zu bekämpfen, wichtiger wäre, sein Augenmerk an die Kritik der Strukturen dieser despotisch verfassten arabischen Gesellschaften zu wenden. woher kommt es eigentlich, dass diese Westbank und die Menschen, die auf der Westbank leben müssen, in einem solchen merkwürdigen Zustand von de facto Staatenlosigkeit sind. Das kommt nur daher, weil diese Gebiete, die 30 Jahre oder fast 40 Jahre zu Jordanien gehörten, von der jordanischen Monarchie einseitig in die Staatenlosigkeit entlassen worden sind. Nach der Gründung Israels und nach der Ablehnung des Teilungsplans durch die arabischen Staaten wurde das, was später dann Westbank war, 1952 in den jordanischen Staatsverband eingegliedert. Und jeder, der heute als Palästinenser herumlaufen muss, musste es seit damals als ein Jordanier tun. Bis 1988 waren alle Menschen, die auf diesem Gebiet siedelten und lebten, nichts anderes als jordanische Staatsbürger. Dann entschied die jordanische Monarchie ganz einseitig aus eigener despotischer Herrlichkeit, diese Territorium aus dem jordanischen Staatsverband zu entlassen. Und es gab keine Massenproteste der deutschen Eliten über die Produktion von 2 Millionen Staatenlosen. Es gab überhaupt noch nie einen Massenprotest von Linken gegen gegen den Charakter dieser orientalischen Despotien, die nicht zuletzt auch die palästinensischen Flüchtlinge äußerst miserabel behandelt haben, die sie über 40 Jahre lang äußerst miserabel behandelt haben, weil sie nämlich über 40 Jahre versucht haben, aus diesem Elend der Flüchtlingskämpfe die aggressive Kampfenergie zur Zerschlagung Israels zu gewinnen. Ich denke, eine Linke in Deutschland würde gut tun, diese ganze bisherige Betrachtungsweise Israels fallen zu lassen und sich einer Radikalkritik der arabischen Nationen zuzuwenden.
Irgendwann im Jahr 626 oder 627 unserer Zeitrechnung. Die Anhänger einer neuen Spielart des Monotheismus im Orient, des Islam, führten zum wiederholten Male Krieg, um Ungläubige zu vernichten oder zu bekehren. Eines Tages wurde Aisha, eigentlich noch ein Kind, aber schon die Lieblingsfrau des alternden Propheten Mohammed, aus ungeklärten Gründen von dessen Karawane zurückgelassen, und stieß erst am nächsten Morgen in Begleitung eines schmucken jungen Soldaten wieder zu ihr.
Unerhört,
rief die Gefolgschaft des Propheten, und Ali, ein Vetter Mohammeds, forderte gar, dass sich der Prophet Aishas sofort zu entledigen habe. Der Prophet, der den Gesichtsverlust fürchtete, seine jugendliche Gespielin aber doch nicht aufgeben wollte, war tagelang bedrückt und wusste keinen Ausweg. Doch dann offenbarte ihm Gottlob und wie so häufig Allah etwas. Nämlich, dass es, um einen Ehebruch zu beweisen, 4 Zeugen bedürfe und dass derjenige, der unbegründete Gerüchte über die Unzucht verbreite, mit 80 Peitschenhieben zu bestrafen sei. Eine weitreichende Offenbarung. Heute noch werden überall, wo nach islamischem Recht der Scharia gerichtet wird, eben diese 4 Zeugen, wobei ein männlicher Zeuge so viel gilt wie 2 weibliche, benötigt, um außer oder im Falle der Frauen auch voreheliche sexuelle Entgleisungen zu beweisen. In einer rigiden und straffreudigen Gemeinschaft, wie sie für den Islam typisch ist, sieht diese Regelung zunächst wie ein Schutz gegen willkürliche Verleumdung aus, der natürlich im Ernstfalle vor den Fantasiekampagnen der kollektiven Verdrängung gegen Einzelne versagt. Besonders im Fall einer Vergewaltigung aber erweist sich diese Regelung als perfidie, denn zur Beweisführung, dass ein uneheliches Kind oder der Verlust der Jungfräulichkeit auf eine Vergewaltigung zurückgeht, gilt dieselbe Zeugenregelung. Kein medizinischer Beweis, kein psychologisches Gutachten, keine kriminologische Beweisführung, die vor jedem weltlichen Gericht Bestand hätte, kann einen Mangel an Zeugen wettmachen, wie er für die Vergewaltigung aber typisch und zu erwarten ist. Nicht nur bleibt das Verbrechen des Mannes fast immer ungesühnt, nein, die deflorierte oder gar schwangere Frau gerät ins Visier der islamischen Richter. Der nachweisbare Verlust ihrer Jungfräulichkeit oder die Frucht, die aus dem Gewaltakt erwuchs, legt nun beredtes Zeugnis ab vom liederlichen Verhalten, von der Sündhaftigkeit der Frau. Die den Gesetzen Allahs treu ergebenen sorgen sich um die Reinheit der Gemeinschaft der Gläubigen und schreiten im Falle des sogenannten Ehebruchs, also wenn die Frau keine oder nicht ausreichend Zeugen für die Vergewaltigung beibringen kann, zur Steinigung des Opfers. Und solches ist beileibe kein bloßer bedauerlicher Anachronismus, den abzuschaffen über die Jahrhunderte bloß vergessen wurde, der keine Anwendung mehr findet. Im Gegenteil, als unlängst im islamischen Norden Nigerias eine Frau gesteinigt werden sollte, weil sie ein Kind von einem anderen als ihrem Ehemann gebar, die Umstände der Zeugung allerdings den Tatbestand der Vergewaltigung nahelegten, rettete ihr neben massiven Interventionen westlicher Frauenrechtler alleine die Tatsache das Leben, dass zum Zeitpunkt der Tat die Scharia als Gesetz noch nicht in Kraft getreten war. Dass das bisher gültige weltliche Gesetz auf ihren Fall anzuwenden sei, war der Umstand, der ihr zum Freispruch verhalf.
Ein Einzelfall. Schrecklich, aber einige durchgeknallte Fundamentalisten in irgendeinem afrikanischen Land sind doch nicht repräsentativ für den ganzen islamischen Raum. Unrühmliche Ausnahmen gibt es doch überall. Es sind schließlich auch nicht alle Christen so wie die Mormonen in Utah,
beruhigte sich die Öffentlichkeit, die sich über die übliche Rechtspraxis der Scharia im Sudan oder in Afghanistan nicht aufzuregen vermochte. Genauso wenig wie über das scharia-kompatible Sexualstrafrecht aller arabischen Länder. Nein, Utah ist nicht gleich Nigeria und Nigeria beileibe keine Ausnahme. Religion ist die universelle Zwangsneurose, lautet Sigmund Freuds vernichtendes Urteil über die Religion. Das heißt aber nicht, dass alle Religionen gleich wären und auch nicht, dass die Umstände, die zur Ausbildung dieser Zwangsneurose führen, stets dieselben wären. Ursprünglich entsteht religiöser Kultus an dem Punkt der gesellschaftlichen sogenannten Kulturentwicklung, wo die Natur nicht nur als chaotische Übermacht, sondern auch als manipulierbare Kraft erfahren wurde. Zunächst sollten magische Abbildungen die Natur dem menschlichen Zweck gewogen machen, jedoch erwies sich, dass trotz dieses Kultus, trotz aller Anstrengungen, allen Triebverzichts, den die Gemeinschaft vom Einzelnen forderte, weiterhin Krankheit und das unvorhersehbare Spiel der Elemente die Kulturgemeinschaft bedrohten. Auch der Tod, der größte Schrecken eines jeden, ließ sich nicht abwenden. Die Beschwörung der großen Mutter, der die Menschenopfer galten, bannte alsbald die Natur als Ganze in eine dem Menschen vertraute Form. In dem Maße, wie die organisierte Landwirtschaft verdeutlichte, dass es weniger um die Huld der mütterlichen Erde, sondern um die Anwendung geeigneter Methoden ging, verschob sich die religiöse Imagination auf sowohl stärker vermenschlichte als auch vermännlichte Göttercharaktere. Das trotz des Fortschritts von ähnlichen Ängsten wie zuvor bedrohte Selbstgefühl des Menschen verlangte nach Trost und ähnlich dem Kinde, welches seinen Vater ob der von ihm verlangten Versagungen und potenziellen Strafen zwar fürchtet, den es aber ob des Schutzes, den er ihm vor den Gefahren der großen weiten Welt bietet, nicht missen mag, gibt er dem, was ihn bedroht, den Kräften der Natur, menschliche Gestalt, schafft sich Götter nach dem Vorbild der eigenen Väter und der untergegangenen großen Mutter. Wie das eigene ist das Leben der Götter in der Vorstellung der Menschen fortan dominiert von Versagungen, Zank und Eifersüchteleien, vom Kampf des Menschen mit den Vorschriften der Kultur also, als dessen bloßer Ausdruck das Spiel der Elemente nun begriffen wird, und dem eben, weil es von den hinlänglich bekannten Leidenschaften und Entsagungen geprägt scheint, der Schrecken genommen wurde. Das Opfer wird zum listigen Tauschgeschäft. Man prellt die Götter mit Nutztieren und Schmeicheleien um das ehemalige Menschenopfer. Die komplette Identifikation der natürlichen Erscheinungen mit einzelnen Charakterzügen der Mitglieder der Götterwelt lässt diese aber so unberechenbar werden, wie die Natur trotz aller Fortschritte in ihrer Beobachtung und Beschreibung geblieben ist. Dass das göttliche Prinzip, das des Schöpfers und Lenkers, allerdings ungezügelter Launenhaftigkeit unterworfen sein soll, begann der gesellschaftlichen Erfahrung zu widersprechen, in der Erfolg und Triebverzicht eindeutig zusammengehörten. Erste Zweifel regten sich fortan an der Unerforschlichkeit der Götterratschluss. Den Anhängern Moses dämmerte wohl zuerst die Einsicht, dass es einen Allmächtigen geben müsse, der über dem Schicksal eines jeden, sogar über dem der Götter stehe. Die Vorstellung von Gott als einem allmächtigen Schöpfer und Wächter, der Monotheismus, war entstanden. Nun, da Gott ein einziger war, konnte die Beziehung zu ihm die gleiche Intensität wie die des Kindes zum Vater gewinnen. Als ideeller Urvater wachte er fortan als zumindest im Christentum und Islam in einem Leben nach dem Tode bestrafende und belohnende Instanz über die Einhaltung der Kulturvorschriften. Die Seele des Menschen, seine geistige Essenz, wurde damit endgültig in Gegensatz zur somatischen Triebhaftigkeit gesetzt, aber auch zugleich Objekt der Erhöhung und Verfeinerung des bisher unvollkommenen kulturellen, das heißt moralischen Lebens der Menschen. Gott als Vater und Geist zugleich tritt nun der Natur als das andere Prinzip entgegen, das nicht bloß für ihren blinden Kreislauf einsteht, wie alle mythischen Götter, sondern aus ihm befreien kann, indem sich sein Geist, stofflich geworden im Denken und Handeln der Menschen, eben über sie erhebt, dem menschlichen Dasein einen Sinn jenseits aller irdischen Zwänge gibt. Die Gleichzeitigkeit von Verfeinerung der Kultur und Ausdehnung der Versagung macht das Konzept des Paradieses überhaupt erst denkbar, welches die Gläubigen mit dem Tode insofern aussöhnt, als dass er die Pforte in das Reich der Versöhnung von Geist und Trieb aufstößt. Im Falle des Islam in seiner Regelungswut gerät selbst das Paradies nur zu einer idealisierten Darstellung der ohnehin auf Erden schon herrschenden Verdrängung. Mit der Entstehung der bürgerlichen Wissenschaften regten sich allerdings erste Zweifel an der Glaubwürdigkeit der religiösen Erklärung der Welt, der Göttlichkeit der Kulturvorschriften, ja gar an der Existenz Gottes selbst. Die Stimme des Intellekts erklang, wie Freud sagt, erst leise, ruhte aber nicht, bis sie sich Gehör verschafft hatte. Nicht um den Beweis der Existenz Gottes drehte sich fortan die Philosophie, sondern um den Einzelnen als Herrn seiner selbst, der seiner selbst doch nicht mächtig ist.
Aus »Ich denke, also ist Gott«
wurde
»Ich denke, also bin ich«.
Dieses Ich mag in der Lage sein, der Natur und den gesellschaftlichen Tatsachen den religiösen Schleier abzureißen, ist seinerseits aber, seit der Durchsetzung des kapitalistischen Wirtschaftens, konstitutiver Bestandteil einer Ökonomie, welche dem Einzelnen ebenso allmächtig und rätselhaft erscheint, wie einst die unverstandene Natur. Was Ich denkt, versteht es nicht. Regiert vom Wert, also einem bloß Gedachten, das zugleich das Allerwirklichste ist, führt all sein von Vernunft geleitetes Streben, das einst versprochene Glück doch noch zu erreichen, zu noch mehr Frustration. Entgegen aller anderslautender Erwartungen stellt ich, der Bürger, zum Beispiel fest, dass sich sein Eigenwohl keineswegs mit dem Allgemeinen deckt, dass aller technischer Fortschritt nicht etwa dazu dient, seine Arbeit zu erleichtern, sondern seine Existenzgrundlage raubt. Statt den einstigen Glauben also in die Asservatenkammer der Ideologie zu verbannen, halten die zu bloßen Behältern potenzieller Arbeitskraft degenerierten Einzelnen an den unbeweisbaren, damit aber auch unwiderlegbaren religiösen Wahrnehmungsformen fest, jenen Fetischen des Warentausches. Nicht nur durch bloße falsche Denkformen herrscht eine neuartige Religion des Alltagslebens, wie Marx sie nennt, sondern auch in Gestalt einer neuerlichen Infantilisierung des vergesellschafteten Subjekts als Ganzen. Im Gegensatz noch zu Kant, der die Religion als äußerliche Machination zur moralischen Fundierung der Gesellschaft kühl einkalkuliert hatte, heftet sich der zur Illusion transformierte Glaube wider besseren Wissens an Vorstellungen, die, weil Kapitalismus die Krise in Permanenz ist, den väterlichen Halt und Zuwendung versprechen, welche die vom Nominosum des eigenen gesellschaftlichen Zusammenhanges Geängstigten so nötig haben. Auf der Basis von Warenproduktion und Weltmarkt, und letzterer hat schon längst auch den arabischen Raum sich einverleibt, kehrt das Archaische, der Glaube, eben nicht bloß zurück. Es reproduziert sich als Konsequenz einer an ihren eigenen Bestimmungen gescheiterten Aufklärung bis in die Tiefe des Seelenlebens der Subjekte hinein. Die Religion kehrt nicht als das zurück, was sie einst war, sondern als regressiver Mummenschanz, der sich aus dem Kostümfundus und Zitatenschatz des Althergebrachten bedient. Der solcher Art ungeglaubte Glaube verdankt sich daher auch nicht, wie sein historischer Stichwortgeber, dem Unwissen, dem Versuch, unverstandene äußere und innere Natur durch den praktizierten Ritus einer illusorischen Beeinflussung zugänglich zu machen. Das Streben nach Archaik aus zweiter Hand verdankt sich vielmehr dem Bedürfnis nach religiöser und somit gleichsam natürlicher Gemeinschaft, die den Vereinzelten von der Abstraktheit der säkularisierten kapitalistischen Gesellschaft und ihrem Recht erlösen soll. Die Konstitution des bürgerlichen Subjekts lässt sich indes nicht mehr völlig aufheben. Der Nachhall der Aufklärung und der individualistische Liberalismus, der die westlichen Gesellschaften maßgeblich prägte, haben zur Folge, dass die Regression hierzulande lieber im Privaten zelebriert wird. Klammheimlich befragt der Börsianer sein Horoskop, ob der entsprechende Tag denn auch für Investitionen günstig sei. Lehrerinnen hören das, was ihnen vermeintlich die Bäume sagen. Ethnoreisen erfreuen sich großer Beliebtheit beim akademischen Publikum, um endlich wieder Naturmensch in Gemeinschaft mit den Eingeborenen spielen zu können, die selber außerhalb des Ethnojobs Jeans und T-Shirt tragen. Die Hoffnung darauf, von einer metaphysischen Instanz doch noch den Sinn des Lebens eingeflüstert zu bekommen, ist es, die Bongo-trommelnde Wissenschaftler ebenso anzieht wie linke Revolutionsromantiker oder unermüdlich betende Bigamisten, wohnen sie nun in Utah oder Nigeria. Im Gegensatz zu Utah aber, wo, man denke nur an Salt Lake City, sehr wohl zwischen schnödem Profitinteresse, welches zu verwirklichen auch jedem gläubigen Mormonen oberstes ökonomisches Ziel ist, und der Frömmigkeit am heimischen Herd unterschieden wird, ist dem der Gemeinschaft der gläubigen verhafteten Moslem in Nigeria und anderswo seine vermeintliche Religion alles. Die Wissenschaft wird vom Mormonen, zwar um Charles Darwin gekürzt, immerhin dafür genutzt, um mit der Produktion und dem Verkauf immer ausgeklügelterer Computerplatinen aus Geld mehr Geld zu machen, während sie im Islam stets hinter den unbegründbaren Glauben an Gott zurücktritt, als bloßes Mittel des Glaubens, wie es die Studenten von Hamburg-Harburg demonstrierten. Nicht, wie in aufgeklärten Zeiten, den Lauf der Dinge rational zu erklären helfen soll sie. Das Wissen,
die Klugheit, welche nicht als Menschenrecht verstanden wird, sondern als Gnade, die Gott den Gläubigen gewährt,
dient vielmehr dazu,
Gottes Ratschluss zu erforschen, indem man seine Zeichen zu lesen versteht. Gottes Glaube und wissenschaftliche Forschung bilden im Islam keinen Gegensatz, weil die Vertiefung der Kenntnisse in der Deutung dieser Zeichen, die Gott gegeben hat, zum besseren Verständnis des Universums führt, das er geschaffen hat und damit die Einsicht in seine Größe und Schöpfermacht erweitert. Aber nicht alle Muslime, sondern nur die Erwählten sind befähigt, den göttlichen Willen zu erforschen und sich auf diese Weise der Welt der niederen materiellen Interessen und des Zweckdenkens zu entheben.
Diese vermeintliche Erkenntnis, so klärt uns Fatima Mernissi, eine der renommiertesten islamischen Feministinnen, begeistert weiter auf, an die Gemeinschaft der ungebildeten Gläubigen weiterzugeben, gehöre ebenso zu den Pflichten der
Erwählten
wie Verstöße gegen die göttliche Ordnung zu ahnden. Nicht Einsicht in die Vernünftigkeit der vermeintlich von Gott gegebenen Gesetze fordert der Mullah von seinen Gläubigen, sondern blinden Gehorsam gegenüber seiner Autorität. Nicht als Ich denkt sich konsequent der Moslem, sondern im Wir der Rechtgläubigen verortet er seine Identität. Seine Regression ist daher eine kollektive. Da die einstigen Kolonialherren zwar seinerzeit die Warenproduktion für den Weltmarkt, nicht aber die bürgerliche Gesellschaft in ihren Kolonien und Mandatsgebieten etablierten, muss die islamische Erweckungsbewegung nicht in dem Maße wie die christliche gegen das störrische Beharren der Einzelnen auf ihrem Subjektstatus ankämpfen. Auch wenn in einigen Ländern versucht wurde, der besseren Konkurrenzfähigkeit mit dem Westen wegen, die traditionellen Lebensformen denen der kapitalistischen Produktionsweise eher entsprechenden westlichen anzupassen, blieben mit Ausnahme des laizistischen türkischen Staates alle Versuche einer nachholenden Säkularisierung, man denke nur an den heutigen Iran, nur Interimslösungen. Die im islamischen Raum allgegenwärtige Desäkularisierung, auch vermeintlich weltlicher Staaten, ist somit nicht dem hartnäckigen Widerstand vormoderner Relikte in der Moderne geschuldet, sondern verdankt sich dem Rückfall der Massen in einen Glauben, der zur vermeintlich letzten Bastion gegen Elend und Austauschbarkeit wird. Schuld am eigenen Leid scheint ihnen nicht die verlorene Konkurrenz am Weltmarkt zu sein, sondern der eigene immer noch unvollkommene Glaube. Schleicht man noch häufiger in die Moschee, verbietet man sich endgültig sämtliche irdischen Güter und Freuden, strebt noch konsequenter nach der Reinhaltung der Seele, so denkt sich der gläubige Moslem, dann entsteht vielleicht der ideale islamische Staat, in dem Allah zumindest, selbst wenn er die Not nicht abschafft, doch jeden Gläubigen dem Ungläubigen vorzieht, jeden Reinen dem Unreinen, also selbst dem edelsten Moslem ein Fätzchenanteil an der Weltherrschaft des Islam zukommen lässt. Doch Allah ist anspruchsvoll, schwer ist es, seinen Ansprüchen zu genügen. Nur ein Trost bleibt den sich unvollkommen dünkenden Gläubigen. Wenn man nur folgsam das hiesige Leben durchlitten hat, steht es einem offen, das Tor zum Paradies. Einem Paradies allerdings, welches dem tapferen Asketen zwar endlich die Befriedigung aller auf Erden verbotenen Gelüste verspricht, ihm demnach Grund genug ist für ein Leben für den Tod, aber in einer Art und Weise, die dem Leben auf Erden an Trostlosigkeit in nichts nachsteht. Nicht die biblische
Auferstehung des Fleisches,
die das paradiesische Leben sich auszumalen, der triebgesteuerten Fantasie eines jeden überlässt, wird im Koran freudig verkündet. Nein, konkrete Bilder werden geliefert.
Ihnen, den Gläubigen, werden aufwarten Jünglinge, die nicht altern, mit Bechern und Krügen und Trinkgefäßen gefüllt aus einem fließenden Born. Keinen Kopfschmerz werden sie davon haben, noch werden sie berauscht sein. Und holdselige Mädchen mit großen, herrlichen Augen, gleich verborgenen Perlen, als Belohnung für das, was sie auf Erden zu tun pflegten.
Jünglinge, die nur zum Anschauen da sind, Getränke, von denen man nüchtern bleibt, Mädchen, die statt profaner Reize über perlenartige Augen verfügen. Ohne Exzess, Freudlos wie auf Erden scheint es zu sein im islamischen Paradies. Doch damit nicht genug.
Weibliche Wesen, die vor ihnen weder Dschinn noch Mensch entjungfert hat,
deren Jungfräulichkeit sich zudem nach jedem Akt auf wundersame Art erneuert, so dass er immer und immer wieder Neubesitz von ihnen ergreifen kann, stehen dem Belohnten zur freien Verfügung. Doch nicht auf Schweinereien darf er sich freuen, sondern auf aseptischen Sex. Denn
darin haben sie gereinigte Gattinnen.
So ganz ohne Menstruationsblut und Scheidenflüssigkeit. Erscheint schon die männliche Sexualität in repressiver Gestalt, so kommt die weibliche in eigenständiger Perspektive gar nicht erst vor. Die Freuden, die das Paradies für die Frauen vorsieht, sind ihrer wenige. Auch dort sind die Männer die
Herrschenden über die Frauen,
wie es Sure 4, Vers 35 festschreibt. Gerade einmal von den Qualen der Geburt erlöst, haben diese jenen zu Diensten zu sein, ganz so wie auf Erden. Paradiesische Aufgaben wie irdische Pflichten der Frauen beruhen, wie im Übrigen sämtliche Normen und Gesetze, die das Leben der Gemeinschaft regeln, auf den Suren des Korans, den Aussprüchen des Propheten, den Hadiths und den Vorgaben der Scharia. Obwohl sich ihre gesellschaftliche Stellung im Zuge der versuchten Säkularisierung vieler islamischer Staaten, der Name verrät es schon, weltliche und geistige Obrigkeit waren nie wirklich getrennt, der westlichen, zumindest partiell anglich, wurden die Reformen, die die Herrschaft des Koran über sämtliche Lebensbereiche brechen sollten, weder freudig begrüßt noch angenommen. Noch nicht einmal von der Mehrzahl der Frauen und in den letzten Jahrzehnten sogar wieder aus den Gesetzbüchern verbannt. Diejenigen, die den Worten Wahhabs folgend für eine idealtypische islamische Gemeinschaft, wie sie zur Zeit des Propheten bestanden haben soll, kämpfen, haben an Zulauf und Einfluss gewonnen und tun es noch, so dass die Stellung der Frau in der Gemeinschaft heute der gleicht, die sie schon im frühen Mittelalter innehatte.
Männer sind die Herrschenden über die Frauen
und
stehen eine Stufe über den Frauen,
wie es in Sure 4 und 2 unmissverständlich zu lesen ist. Die Frau ist nicht Tier, aber auch nicht ganz Mensch.
Die Botschaft des Islam geht davon aus, dass die Menschheit nur aus Männern besteht. Die Frauen stehen außerhalb der Menschheit und sind sogar eine Bedrohung für sie.
So die vorhin schon zitierte Fatima Mernissi. Und Bedrohungen müssen bekanntlich kontrolliert werden. Die Rechte, die den Frauen zugestanden werden, sind daher ihrer wenige. Sie darf der elterlichen Wahl ihres Ehepartners widersprechen, von ihrem Gatten Unterkunft, Körperbedeckung und Nahrung fordern, Luxusgüter werden als überflüssig und dekadent abgetan, Einspruch erheben, wenn der ihr Angetraute sie übermäßig misshandelt und sowohl ihren Mann wie auch ihre Eltern beerben, wenn auch letztere zu einem geringeren Teil als ihre Brüder. Als Gegenleistung für die Zugeständnisse muss sie die sexuellen Gelüste ihres Mannes jederzeit zu befriedigen bereit sein, ihm gegenüber Gehorsam und Demut zeigen, alle Arbeit des Hauses verrichten, Kinder gebären und sie den traditionellen Gebräuchen gemäß erziehen und hat bei all dem keusch und rein sich zu verhalten, um bloß kein fremdes Begehren zu erregen und so die Ehre der ganzen Familie in den Dreck zu ziehen. Zeigt sie sich widerborstig und verweigert dem ihr vor Allah Angetrauten den Beischlaf oder den Gehorsam, darf sie mit Schlägen bestraft werden. Erweist sie sich als unfruchtbar, und als unfruchtbar gilt sie schon, wenn sie dem Manne bloß Töchter schenkt, kann sie auch heute noch verstoßen werden. Selbst die Scheidung einzureichen ist ihr hingegen nur in wenigen Ländern gestattet. Selbst dort führen solche Frauen fortan das Leben von Aussätzigen. Großmütig, wie sie zu sein hat, darf sie dem Mann sogar dann Geschlechtsverkehr gestatten, wenn er sie zu misshandeln trachtet.
Und wenn eine Frau von ihrem Mann rohe Behandlung oder Gleichgültigkeit befürchtet, so soll es keine Sünde sein, wenn sie sich auf geziemende Art miteinander versöhnen.
Sure Nummer 4. Obwohl aber der Mann mit der Übergabe der Brautgabe auch heute noch gewissermaßen den Besitztitel auf seine Frau erwirbt, ist auch der islamische Familienvater heute kein klassischer Patriarch mehr. Wo einstmals im Einklang mit der vorherrschenden feudalen Weise der Produktion der Mann tatsächlich der im Rahmen der Familie nahezu allmächtige Herrscher, der Pater Familias war, ist der heutige machistische Mann selbst bloß Ware wie ein jeder, eher eine Karikatur seiner einstigen Gestalt. Sich eher als Despot der Familie, denn als ihr irgendwie noch mit Würde behaftetes Oberhaupt aufzuspielen, entspringt gewiss dem Wunsch, die längst vergangenen Verhältnisse, in denen er noch wer war, in der Gemeinschaft des Dorfes oder der Nachbarschaft, zumindest im Rahmen der Familie wieder auferstehen zu lassen. Aber eben auch nicht als die, die sie waren. Der Anspruch auf Verfügung ohne Verantwortung trägt infantile Züge. Kaum besser gestellt als eine Sklavin, herumkommandiert von einem aufgeplusterten Macho, einem Patriarchen aus zweiter Hand. Widerstand, so erwartet man, sollte sich regen unter den islamischen Frauen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Statt sich ihre Freiheit zu erkämpfen, demonstrieren immer mehr Frauen, zum Beispiel in der Türkei, dafür, doch endlich wieder überall das Kopftuch, Symbol ihrer Unterordnung, tragen zu dürfen. Treten ein für die Bestrafung derjenigen Frauen, die sich den islamischen Vorschriften zu entziehen drohen, trauern lautkreischend und in Massen um diejenigen, die gefallen sind im Kampf für noch mehr Islam und begehen in dessen Namen neuerdings sogar selber Selbstmordattentate. Unlust und Unterordnung prägen ihr Leben, doch gerade daran heftet sich hysterische Begeisterung. Ein Paradox. Wie kann es sein, dass diese Frauen gegen alle ihre Interessen handeln, zumindest die, die die Vernunft unterstellen würde? Interesse an Entfaltung, an Freizügigkeit, an gleichen Rechten, überhaupt an Rechtssicherheit. Religionskritik, die solche vernunftgeleiteten Interessen unterstellt, wird sich am ungeglaubten Glauben die Zähne ausbeißen. Vielmehr muss sie versuchen, jenes Paradox zu erhellen, wie Lust an der Unlust entsteht, wie Libido sich ausgerechnet an ihre Unterdrückung heften kann. Herrschaft und Macht allein, die nicht in das Triebschicksal des Einzelnen eingehen, die nicht mit im Inneren gehegten Bedürfnissen verschmelzen, könnten sich nicht halten. Gäbe es den unvermittelten Gegensatz von hier Unterdrückung und dort Befreiungswunsch, wäre die Erscheinung eines Glaubens, der sich selbst nicht glaubt und darin gleichen sich Nationalsozialismus und moderner Islam aufs Haar, nicht erklärbar. Der Gewinn, den sie verheißen, liegt darin, soweit kann man vorgreifen, dass sie die Kulturfeindschaft, die die Versagungen der Kultur den Einzelnen auferlegt, in diese selber aufgenommen haben. Unbearbeitete, asoziale Regungen der frühesten Kindheitsphase eines jeden Menschen in pseudo-religiöse Vorschriften umgewandelt haben. Lust besteht darin, eigene Wünsche an anderen zu bestrafen, die Asozialität zur Grundlage der Sozietät zu erheben. Den Formeln des Islam steht ihre Abkunft aus diesen seelisch-archaischen Tiefen mehr als in jeder anderen fortgeschrittenen Religion auf die Stirn geschrieben. Sowohl Inhalt als auch Sprache dieser Formeln schreien ihren psychopathologischen Gehalt geradezu heraus. Die Erziehungsregeln liefern eine Erklärung gleich gratis mit. Das paradox scheinende Rätsel, warum offensichtlich Unterdrückte statt zu rebellieren, konformieren und das in einer Form, die offensichtlich eine dubiose Art von Befriedigung verschafft, sollte Materialisten durchaus beschäftigen. Unmaterialistisch wäre es, das Subjekt als überall, ewig schon und in Ewigkeit noch aufgeklärt Bürgerliches vorauszusetzen. Psychoanalyse ist in dieser Hinsicht nicht weniger negativ als die Kritik der politischen Ökonomie. Diese kann auf den Wert nur schließen, durch die Kritik am notwendigen Versagen positiver Theorien, wie jene nur durch das notwendige Scheitern rational-instrumenteller Herangehensweisen an ein Phänomen wie das des Islamismus in ihr Recht gesetzt wird. Über ihr Zentralthema, das Unbewusste, lässt sich so wenig eine positive, beweisbare Aussage machen, wie über den Wert. Allein die offenkundige Absurdität der Verhältnisse ist ihr Beweis ex negativo. Das Triebschicksal von Mädchen, also die Art und Weise der Versagung, ist in der islamischen Gemeinschaft notwendigerweise ein anderes als das von in der westlichen Hemisphäre Lebenden. Und daher ist auch die Triebstruktur der erwachsenen Frau eine von der Mehrzahl der westlichen Frauen unterschiedene. Das kleine Mädchen wird in islamischen Familien nur so lange von seiner Mutter gestillt, wie es keinen kleinen Bruder hat, dem es das Privileg der Mutterbrust vorrangig zu überlassen hat. In jedem Falle wird nur so lange gestillt, wie es das bloße Überleben des weiblichen Säuglings verlangt. Überhaupt liegt in Umkehrung der üblichen biologischen Tendenz die Säuglingssterblichkeit kleiner Mädchen im islamischen Raum wesentlich höher als die kleiner Jungen. Noch geringer als die Überlebenschancen sind die des Mädchens auf Befriedigung. Es muss die Brust, die sich einzuverleiben es gelüstet, früh hergeben lernen. Da sein Körper, welcher ihm als ganzer Lustobjekt ist, zudem weder häufig gewiegt, gehätschelt und gestreichelt wird, auch dies Privilegien der Söhne, lernt das kleine Mädchen schon lange, bevor es auf die Idee einer vermeintlichen Minderwertigkeit des eigenen Phallus verfallen kann, dass es qua Geburt mit einem Makel behaftet ist. Sein ödipaler Konflikt hat sich vor dessen eigentlichem Eintreten schon längst entschieden. Nach der frühen Entwöhnung konzentriert sich des kleinen Mädchens Lustsuche auf ein anderes Objekt. Es tritt in die anale Phase ein und verschafft sich mittels des nur von ihm zu kontrollierenden Kotabgangs ein autonomes Vergnügen, an welches sich sein eh schon beschädigter, selbstgenügsamer Narzissmus heftet. Doch schon bald wird ihm qua mütterlicher Autorität auch diese Quelle der Befriedigung genommen. Im Tausch mit dem Lob der Mutter muss es lernen, das Produkt der Befriedigung, das Exkret, dann herzugeben, wenn die Mutter es verlangt. Bisher schon missachtet, gewahrt es nun, dass nur der Verzicht auf eigene Lustbefriedigung ihm die zumindest wohlwollende Aufmerksamkeit der Mutter sichert. Eine Lektion, die es fortan beherzigen wird. Doch noch halten sich hartnäckige, wenn auch geschwächte Triebansprüche. In der phallischen Phase versucht es ein letztes Mal, sich ein autonomes Vergnügen zu verschaffen, die klitorale Befriedigung. Aber auch diese Quelle der Lust wird ihm zur Verbotenen. Mit der Begründung, ihr Geschlecht sei dreckig, wird ihr verboten, es zu berühren, es anzuschauen, gar an es zu denken. Selbst als unrein gebrandmarkt entdeckt es, dass ihm fehlt, was ihr Bruder hat und woran all die Aufmerksamkeit und Zuwendung, die ihm zukommen, zu hängen scheinen. Ein Penis. Anders als das kleine Mädchen westlicher Herkunft, welchem nur gewahr wird, dass ihm das Instrument fehlt, die ersehnte Einheit mit der Mutter, der Welt, wiederherzustellen, hat das muslimische Mädchen allerdings schon lange zuvor aufgehört, diesen Triebanspruch aufrechtzuerhalten. So verschiebt sie ihre Libido auf den in der islamischen Welt für sie beinahe unsichtbaren, aber allmächtigen Vater, allmächtig, da nur er der Mutter, die für sie alles ist, Befehle geben darf, wohl wissend, dass ihm nur eine Möglichkeit offen bleibt, sich die zumindest wohlwollende Aufmerksamkeit des Vaters und seiner Nachfolger zu sichern, der Verzicht auf eigene Triebbefriedigung. Das Muster, das sich durch das ganze weitere Leben auswirkt, im Bewahren ihrer Jungfräulichkeit, in der Zurückhaltung dem Ehemann und der Keuschheit fremden Männern gegenüber, im Ertragen des Beischlafs, im Gebären ganzer Heerscharen von Söhnen, egal ob ihr Körper von den vielen Geburten schon ausgelaugt ist oder nicht. All dieser Verzicht wird nie genügen, ihren Geburtsmakel, den der Geburt als Mädchen, auszumerzen, verschafft der Frau aber immerhin, wenn auch subalterne, gesellschaftliche Akzeptanz. Eigene phallische Wünsche, die Befriedigung eigenen Triebes, hat sie aufgegeben und erfährt sie nur als männliche Domäne, etwas, dem man im Falle des eigenen Mannes sich eben beugen muss. Ihr Verlangen kann schwerlich gereizt und sie somit nicht erneut enttäuscht werden. Musik. Separiert von der öffentlichen Welt der Männer, nur der eigene Mann darf der Frau von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, lebt sie fortan in einer Welt voll Frauen und Kinder, die frei ist von den Zumutungen der adulten manifesten Sexualität. Verharrt sie weiter in Anspruchslosigkeit, so ist ihr ein zumindest materielles Auskommen sicher, gebiert sie ausreichend Söhne, die als ihre Ersatzfalli gewissermaßen neben dem ehelichen Leben die einzige Verbindung zur Welt der Männer darstellen, kann sie ihr Leben als geachtetes, wenn auch zweitrangiges Mitglied der Gesellschaft beschließen. Die westliche Lebensweise erscheint den islamischen Frauen daher auch nicht zufällig als unermessliche Bedrohung. Ihre aggressive Abwehr aller westlichen Lebensart wird zumindest erklärbar. Die vom Westen versprochene Bildung, die verheißene Partizipation an der Konkurrenz der Gleichen, das vermeintlich libidinöse Versprechen, welches von dem unverschleierten und zum Teil demonstrativ und provokativ zur Schau gestellten Fleisch westlicher Frauen ausgeht, scheint ihnen den Schmerz der Verdrängung des eigenen Anspruchs auf Befriedigung der Triebe so stark in Erinnerung zu rufen, dass sie der Konfrontation mit diesen längst verdrängten Ansprüchen die Existenz in der Reizlosigkeit vorzuziehen scheinen. So erklären sich auch die Bataillone trauernder Mütter, die hinter den Särgen derer herlaufen, die im Kampf für den Islam ihren Tod selbst gewählt haben. Als Kämpfer im Namen Allahs, als Bewahrer der alten Gesetze, scheinen sie den Frauen die Sicherheit zu geben, auch in Zukunft nicht mit den eigenen verdrängten Triebansprüchen sich beschäftigen zu müssen. Im Unterschied zu der mormonischen Frau in Utah, die als Bürgerin der USA auch deren Gesetzen unterstehen, wird die muslimische gar nicht erst für die Gesetze kämpfen, die ihr erlauben würden, ihre Stellung in der Gemeinschaft zu verändern, ginge dieser Kampf doch einher mit dem Verlust ihres vor Triebansprüchen geschützten Raumes. Doch vielleicht wünscht sich auch manche Frau in Utah, dass ihr Leben weniger beeinflusst wäre von den Gesetzen der bürgerlichen Gesellschaft, denn der Traum von einem Leben jenseits der Ansprüche der Sexualität ist auch Traum vieler westlicher, auch linker Frauen. Ihnen ist der Schleier, ein Kleidungsstück, welches im Kampf gegen den lästerlichen Westen zum Symbol für die neue nationalreligiöse Identität der Frauen in der islamischen Welt, im arabischen Raum, aber auch im Iran geworden ist, kein größeres Ärgernis. Einerseits spricht die Verschleierung zwar dem Anspruch hohn, sich, wie es so schön heißt, den öffentlichen Raum zurückzuerobern, als wäre dieser, was immer das auch heißen mag, je ein weiblicher gewesen. Andererseits korrespondiert sie einem ihrer innigsten Bedürfnisse. Endlich den Körper auf effektivere Art und Weise, als unförmige Schlumpfpullis, kartoffelsackartige Hosen und geschorene Haare es jemals könnten, vor den lüsternen Augen der Männer zu verbergen. Oder wie es im Koran heißt,
sagt deinen Gattinnen und Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen, wenn sie austreten, sich etwas von ihrem Gewand über den Kopf herunterziehen. So ist es am ehesten gewährleistet, dass sie als ehrbare Frauen erkannt und darauf nicht belästigt werden.
Aus Sure 33. Selbst Anais Nin verherrlichte das Leben der islamischen Frauen, ein Leben ohne Männer, geprägt von im doppelten Sinne auf reine Selbstbezüglichkeit reduzierten Triebansprüchen.
Auch ich liebte es, mich zu verschleiern und hinter dem Schleier reich und unerschöpflich, labyrinthisch in immer neuen Visionen verlor ich mich selbst. Eine Leidenschaft für das Geheimnis, das Unbekannte, das Unendliche, das Gesetzlose,
schreibt sie und strickt damit an einer verbreiteten Wunschvorstellung. Islamische Frauen hätten sich eine weibliche Parallelkultur gegen die herrschende männliche aufgebaut. Zum Beispiel sei das Hammam ein Ort weiblicher Ausschweifungen, gerade so, als wünsche keine Frau irgendetwas sehnlicher, als sich endlich der vom Phallus befreiten und so zu bloßer Zärtlichkeit transformierten Sexualität hinzugeben. Und als sei das Leben der islamischen Frauen weder von der Mühsal bestimmt, die Reproduktion der gesamten Familie zu organisieren, und als sei das Hammam mehr als ein Ort, an welchem Klatsch und Kochtipps ausgetauscht und potenzielle Ehepartner für die eigenen Kinder begutachtet und ausgewählt werden. dass dort den körperfeindlichen, rigiden Reinigungsvorschriften des Islam entsprochen wird, ist schon gar kein Thema für Islamromantikerinnen. Im Gegensatz zum islamischen Mädchen, welches den Anspruch auf eigene Befriedigung früh aufzugeben lernt, kennt der Junge nichts anderes. Gestillt wird er bis zu seinem, da unterscheiden sich die einzelnen Sekten des Islam, dritten bis achten Lebensjahr. Zudem ist er der Augapfel der Mutter, der nur das Gebären von Söhnen schließlich gesellschaftliche Anerkennung verschafft. Er wird von ihr beständig geschaukelt, gewiegt, gehätschelt und verwöhnt. Da er so erst sehr spät lernt, durch die Entwöhnung von der Mutterbrust das Objekt seiner Lust herzugeben, erlebt er die Welt als eine, die bloß der Befriedigung seiner Triebe zu dienen scheint. Seine infantile Fantasie, dass die Welt eins mit ihm, er also die Welt sei, wird nicht gebrochen. Sein infantiler Anspruch auf Allmacht bleibt ungebrochen erhalten. So tauscht seine Lustsuche im Übergang in die anale Phase nicht eine neue gegen eine verlorene Lustquelle ein, sondern erschließt sich eine zusätzliche. Die Mutter fordert zwar auch von ihm, dann aufs Töpfchen zu gehen, wenn sie es wünscht, selbst der aufopferungsvollsten Mutter vergeht irgendwann die Lust am Wickeln des Kindes, doch beeinflusst ihn dieses Gebot in anderer Weise als das kleine Mädchen. Er, der der Mutter alles ist, ist nicht darauf angewiesen, sich ihre Zuneigung zu ertauschen. Er lernt vielmehr die Befriedigung kennen, die es ihm verschafft, den Kot aufzustauen und erst dann herzugeben, wenn die Lust am größten ist. Da es aber auch ihm verboten ist, vom sichtbaren Produkt seiner Befriedigung, dem Kot, dann zu lassen, wann es ihm beliebt, er gar bestraft wird, wenn er sein Häufchen dann und dort platziert, wie es ihm gelüstet, heftet sich Unlust an dieses materielle Produkt seiner Lust. Fortan gerät jede Form der Entäußerung seiner selbst unter das Verbot. Zeit seines Lebens wird er größte Befriedigung daraus ziehen, sich die Außenwelt, ähnlich der Mutterbrust, einzuverleiben und zugleich ganz bei sich selbst zu sein und zu bleiben. Das heißt, nichts von sich nach außen dringen zu lassen. Kurz, weiterhin sich selbst als die Welt zu betrachten und daher die Außenwelt notwendig als Feind. Bei jeder Gelegenheit gibt die Familie dem kleinen Jungen das Gefühl, dass seine Geburt ein Segen Gottes war, und da er im Gegensatz zum kleinen Mädchen dazu angehalten wird, seinem Genitalbereich große Aufmerksamkeit zu widmen, wird ihm auch bald klar, was es ist, das seine Vorrangstellung begründet. Sein Penis, welcher ihm nicht nur Quell der Lust ist, sondern der im Hammam und zu Hause von der Mutter, von den Schwestern, Cousinen und Tanten bewundert, getätschelt und gestreichelt wird, während diese zugleich in Gesängen seine zukünftige Potenz verherrlichen. Da der Penis der Quell seiner Großartigkeit ist, darf der kleine Junge mit ihm spielen, wann immer es ihm beliebt. Die in der westlichen Zivilisation dem kleinen Jungen bei übermäßiger Beschäftigung mit seinem Penis suggerierte Kastrationsdrohung bleibt aus. Nicht wie in westlichen Gesellschaften zu beobachten, in die Fußstapfen des Vaters will der kleine Junge nun treten, sondern es erscheint ihm, als ersetze er bereits den Vater. Dem sich allmächtig wähnenden Jungen wird seine Mutter Zeit seines Lebens Objekt der geheimsten erotischen Träume bleiben, denn schließlich
der Schlüssel zum Paradies liegt zu Füßen der Mutter.
Der übermächtige, aber verbotene Wunsch wird dem Moslem zum schlimmsten Vergehen und zum Anlass wahrer Strafphantasmagorien.
Sex mit der eigenen Mutter an der Kaaba
ist ihm die größte aller vorstellbaren Sünden.
Ey, ich fick deine Mutter.
Gröbste Beleidigung. Die Beschneidung setzt seinen Genitalbereich endgültig vor aller Welt in Szene. Doch bringt ihm dieser Initiationsritus nicht nur Geschenke. Der fast schon zum Jüngling herangewachsene Junge wird von einem Tag auf den anderen vom Rockzipfel seiner Mutter gerissen, ihm der Umgang mit den Frauen versagt, damit er bloß nicht deren schlechte Gewohnheiten annehme. Fortan muss der kleine verhätschelte Junge ihm völlig unbekannte männliche Tugenden an den Tag legen. Er muss in der Schule lernen, das heißt etwas unter Anstrengungen aufnehmen, statt es sich lustvoll einzuverleiben und vor allem sich plötzlich in einer Welt bewähren, in der alle qua Geburt Privilegierte und damit Konkurrenten sind, in der er als ein Penisträger unter anderem fortwährend seine ganz besondere Männlichkeit unter Beweis stellen muss. Welch narzisstische Kränkung. Ungeachtet des Mangels an Frauen, der Jüngling darf nur den ihm eng verwandten Frauen wortwörtlich von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen und diese unterliegen dem Inzesttabu, entdeckt er eines Tages, dass in der Länge und dem Umfang seines Penis seine Verführungskraft zu liegen scheint. Und er wächst hinein in jenen Kult des Phallus, der fortan Stock, spitzer Säbel oder Vaginaschlüssel heißt. Bei all dem Geprahle mit der eigenen Potenz und dem Erfolg, den man bei denen habe, die eh unerreichbar sind, schleicht sich die Vermutung ein, dass so bloß das niedergeschrien wird, was nicht sein darf. Die homoerotische Anziehung zwischen den jungen Männern, die sich in einer Gemeinschaft, in der Frauen nur als unsichtbare, da Verschleierte vorkommen, nahezu zwangsläufig entwickelt. Der, wie Freud ihn nennt, erwachsene analsadistische Charakter kann sich seine genitale Sexualität nur in Kategorien vorstellen, die seiner infantilen Sexualität entsprechen. Die introjizierte mütterliche Autorität, gepaart mit dem Schuldbewusstsein, auch nach dem Verbot noch Verlangen nach der analen Triebbefriedigung verspürt zu haben, lässt ihm jedes nach außen dringende Körpersekret zum verbotenen Kot werden, welches schnell, da unrein und schmutzig, entfernt werden muss. So ist es Pflicht der gläubigen Moslems, mittels der sogenannten kleinen Waschung, der Voodoo, von Schweiß, Fürzen, Rülpsern und Ausscheidungen sich zu reinigen, so er den heiligen Verpflichtungen des Moslems nachzukommen gedenkt. Dem Gebet, dem Fasten, dem Betreten der Moschee. Zur sogenannten großen Reinigung, der Ghusl, muss geschritten werden, so der Mann seiner Frau beizuschlafen trachtet. Kommt es dabei zum Koitus, müssen beide ihren ganzen Körper schrubben. Wird auf ihn verzichtet, reicht es, die Körperteile zu waschen, die mit dem Partner in Berührung gekommen sind, bevor wieder in die Moschee gegangen werden darf. Möchte der Mann seine Frau zweimal begatten, nach den Wünschen seiner Frau braucht er gar nicht erst zu fragen, muss zwischen den Akten ebenfalls eine große Waschung erfolgen. Konsequent gilt ein Mann, der sich häufig wäscht, als einer von großer Potenz und genießt allseits Bewunderung. Die einstige verbotene Lust am aufgeschobenen Kotabgang, die vom Erwachsenen nicht mehr intensiv empfunden wird, findet nun im Samenerguss seine Entsprechung. Aufgrund des Mechanismus von Lust, Verbot und Schuldgefühl wird nun der Samen zu etwas, was schnellstens entfernt werden muss, um bloß kein Zeugnis vom verbotenen Tun zu hinterlassen. Die Menstruation der Frau, die nicht zu kontrollierende Abstoßung von Blut und Schleim, wird eben deshalb als besonders unrein angesehen, gerade so, als verschaffe die monatliche Blutung der Frau nicht Schmerzen, sondern ein alle Grenzen niederreißendes Lusterlebnis. Menstruierende Frauen dürfen konsequent auch nicht an den täglichen Gebeten teilnehmen, die Moschee nicht betreten, nicht fasten, da ihr beständig fließendes Blut all diese heiligen Vorgänge beschmutze. Auch der eheliche Verkehr ist ihr untersagt.
Und fragt man dich nach der Menstruation, sag, sie ist eine Plage. Darum haltet euch fern und kommt ihnen nicht zu nahe, bis sie wieder rein sind. Wenn sie sich wieder gereinigt haben, dann geht zu ihnen, wie Allah es euch befohlen hat. Allah liebt die, die sich reinigen.
Sure Nummer 2. Gebet und Reinigung, Gehorsam und Schuldbewusstsein sind unerlässlich, um das zu erreichen, was Al-Ghazali als höchstes Ziel des Gläubigen formuliert.
Den Seelenfrieden und die Beherrschung des Körpers,
welcher keine Entäußerung seiner selbst duldet. die anale hermetische Abgeschlossenheit des eigenen Körpers gegen die Außenwelt und der orale Drang nach grenzenloser Einverleibung dieser Außenwelt sind die beiden Grundzüge der infantilen Sexualität des gläubigen Moslems. So ist es für den herangewachsenen Mann unerlässlich, der Erste zu sein, der sich seiner ihm angetrauten im Akt der Penetration, welcher zwar als unrein, aber dennoch notwendig angesehen wird, bemächtigt. Dass die Frau oftmals weitaus jünger ist als der Mann und bis auf das Haupthaar gänzlich ohne Haare zu sein hat, zeigt nur einmal mehr, dass es nicht Ziel des muslimischen Gatten ist, welchem auch mit 40 Lenzen auf dem Buckel noch nachgesehen wird, wenn er sich wie ein Kind benimmt, mit einer ihm ebenbürtigen Partnerin sich ekstatisch im Spiel der Lust zu verlieren, sondern dass ihm bloß danach gelüstet, etwas, das so kindlich erscheint, wie er ist, sich einzuverleiben. Schwanger werden soll sie beim Akt, die Frau, und mit der Geburt von einem, zweier, dreier, ganz vieler Söhne beredtes Zeugnis von der Potenz des Mannes ablegen. Schließlich steht es schon im Koran.
Eure Frauen sind euch ein Saatfeld. Geht zu diesem Saatfeld, wann immer ihr wollt.
Sure Nummer 2. Beackern soll er sie, obgleich ihm körperliche Arbeit, schließlich auch eine Entäußerung seiner selbst, ansonsten als Zumutung galt und gilt. Und die mühsame Feldarbeit traditionell Beschäftigung der Frau war. Der muslimische Mann gefiel sich seit jeher und mit Grund besser in der Rolle des Kleinhändlers und des großen Kaffeehausphilosophen und Politikers. Als solcher wacht er auch über die Ehre der Familie. Nicht aber seine Moralität ist ausschlaggebend für den Ruf der Familie, sondern die seiner Frauen und Töchter. Keusch und bescheiden sollen sie sich verhalten, und das Bewahren der Jungfräulichkeit muss letzteren höchstes Ziel sein. Nicht nur wieder der Einzige und Erste, wie einst im Knabenalter zu sein, suggeriert dem Mann die ewige Jungfräulichkeit, sondern die Sicherheit vor weiblichen Triebansprüchen gegen ihn, glaubt doch auch der Moslem in komplett verrückter, projektiver Wendung an die ewige und prinzipielle Sündhaftigkeit der Nachfolgerinnen Evas. Dem muslimischen Mann darf nichts in Widerspruch geraten zu sich selbst, nichts Äußeres ihn irritieren, nichts von ihm Kommendes nach außen dringen. Seine heilige Schrift hat ihm Vorbild zu sein.
Der Koran ist in sich widerspruchsfrei und im Einklang mit den Gesetzen der Wissenschaft und der Natur.
Ohne Widerspruch soll auch sein Triebleben sein, erlaubt, aber streng reglementiert, gezähmt, aber doch wild gewünscht. Ohne Widerspruch soll die Gesellschaft sein, in der er lebt, die überlieferte Gemeinschaft unhinterfragt übernommen werden, durch keinen Kampf für bessere Lebensbedingungen mit den Traditionen gebrochen werden. Starr soll es sein, sein Leben, ohne Anspruch und Veränderung, ohne Fortschritt, denn dieser erwächst schließlich erst aus Widersprüchen. Was nicht sein darf, kann nicht sein und muss bekämpft werden. Die Irritation durch die mühsam beherrschten Triebe. Die Partnerin beim Sex darf keine sein, die sich als eine andere behauptet, für sich Befriedigung fordert und somit im Widerspruch zur einheitlichen Person des Mannes steht, sondern muss gefügiges Objekt sein. Alle, und das sind viele, verbotenen eigenen Wünsche, alle verbotenen Träume werden projiziert auf die Welt der Ungläubigen, die westliche. Alle Aggression erwachsen aus der eigenen Versagung, dem begehrten Verbotenen und dem verbotenen Begehren, konzentriert sich auf das klassische Sinnbild westlicher Dekadenz. Die Juden, die Israelis, von denen, wie Said Qutb sagt, die ganze westliche Welt gelernt habe, die sinnlichen Bedürfnisse zu befreien und so die gläubigen Moslems in den Schmutz zu stoßen beabsichtige. Die das über Jahrhunderte unfruchtbare Land des Nahen Ostens durch körperliche und geistige Veräußerung in blühende Landschaften verwandelt haben und deren Staat gewordene Gesellschaft den Menschen der arabischen Gemeinschaft permanent eine widersprüchliche, auf Fortschritt bedachte Kultur vor Augen führt, deren Mitglieder nach individuellem Glück streben. Da sie die westliche Welt, konkretisiert in den Juden, nicht verdrängen können, wie die eigenen Triebansprüche, diese vielmehr mit aller Macht auf eine Einlösung drängen, können sie nicht ignorieren, den Juden und den Westen. das Begehrte zu zerstören, ist dann die einzige verbleibende Annäherung ans Objekt. So werden sie nicht lassen können von Israel, von der dekadenten Welt überhaupt. Dass in erster Linie aber die Juden in die reinigenden Fluten des Meeres getrieben werden müssen, das ist die Quintessenz der islamischen Erneuerung, die dabei ist, das größte psychopathologische Kollektiv zu formen, das die Welt bis jetzt gesehen hat. Dies war einmal mehr eine Ausgabe von Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger auf 104,8 MHz. Heute zum Anstand der aufständischen Muslime. In der zweiten Stunde hörten wir einen Aufsatz von Natascha Wilting, betitelt Psychopathologie des Islam, Innenansichten des ungeglaubten Glaubens. Und davor in der ersten Stunde ein Vortrag von Joachim Bruhn über die unheimliche Verwandtschaft des arabischen und deutschen Antizionismus. Sozusagen zum Fetisch Palästina. Es soll ja immer noch Leute geben, die die faschistisch-arabischen Traditionen, also die zwischen deutschem Faschismus und arabischem Schmalspurfaschismus, wie sich Joachim Bruhn ausgedrückt hat, noch nicht kennen. Die Musik kam von Richie Horton im Hintergrund. Später dann geremixt von Thomas Brinkmann in der zweiten Stunde. Dr. Indoktrinator verabschiedet sich am Mikrofon und freut sich, wenn ihr und sie auch nächstes Mal wieder einschalten. Wenn es wieder heißt Sachzwang FM. Tschüss.